Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Spielestudio für unsere dritte Folge aus dem aktuellen Quartett zum Thema deutsche Rollenspiele aus den 80ern. Ich bin euer Gastgeber, ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Männer.
Hallo, ich bin der Jan, der Schmied.
Hi, ich bin der Björn.
Hallo, ich bin der andere Jan.
Der ohne Schmied. So, genau. Nachdem wir jetzt ja hier das Format umgestellt haben, werden wir uns weiter durch den Bereich der deutschen Rollenspiele kämpfen. Und wir hatten ja hier in diesem Quartett schon zwei sehr, sehr spannende Aspekte. Sehr unterschiedlich, wie ich finde. Und heute werden wir noch mal was ganz anderes besuchen. Lieber Jan, um was geht's denn heute?
Ja, wir sprechen heute über Abenteuer in Magira. Eine Ikone des deutschen Rollenspiels. Moment. Wir haben hier nur eine Auswahl der möglichen Bücher, aber in dieser Auswahl sind die entscheidenden, nämlich das Basisregelwerk und das allgemeine Zauberregelwerk. Außerdem haben wir noch ein Abenteuer dabei und wir haben eine Regionalbeschreibung, könnte man das nennen. Das ist alles zwingend notwendig, um das Spiel überhaupt spielen zu können.
Okay. Das sind aber echte Fotos, oder?
Das sind echte Fotos.
Vielleicht kurz zur Beschreibung für die Leute, die es als Podcast hören. Also es sind DIN A5 Hefte, unterschiedlicher Farben.
Unterschiedlicher Dicke,
Leinenbindung. Im Prinzip, halbe Fläche ist eigentlich der Titel, also Abenteuer in Magira und dann ein kleiner Untertitel. Und dann ist unter diesem Titel ein Foto aufgeklebt.
Ein aufgeklebtes Foto, aufgeklebtes,
das ist nochmal wichtig. Ein ausgeschnittenes Farbfoto mit echten Menschen in schlechten Kostümen drauf, die eine Szene nachstellen.
Das ist aber echt spannend. Also es hat mich schon fasziniert, als total. Ich das erste Mal gesehen habe. Ja. Also total irre. Und was ich auch spannend finde, ist die ganze Produktionsqualität der Bücher. Weil die ist älter als das, was von wann die Bücher in Wahrheit sind.
Ja. Wir können mal eins aufschlagen.
Dann ja, auch der Inhalt sieht nicht aus, als wäre aus der Zeit.
Leicht vergilbt, also entsprechendes Papier.
Das ist alles säurehaltig.
Der Druck ist halt eher. Ja,
das ist ein Matrizendruck fast schon.
Man kann es gut lesen. Und es ist halt Schreibmaschinen geschrieben. Und es hat immer mal wieder Grafiken auch drin. Zu den Grafiken komme ich aber später auch noch.
Auch sehr unterschiedlich.
Auch sehr unterschiedliche Grafiken.
Ja. Also völlig abgefahren. Also diese Machart an Büchern stammt eher aus den späten 70ern als aus den späten 80ern.
Ja. Naja,
das ist von wann? 88 oder was?
Das ist offiziell von 88, aber genauer erkläre ich das jetzt. Weil, was ist Abenteuer in Magira? Also zum einen haben wir natürlich schon eine ursprüngliche Folge gehabt, nämlich die Folge 26 vom 30.11.2020.
Alter Schwede!
Ich kann mich nicht erinnern.
Da warst du auch noch nicht dabei.
Ah, gut, deswegen kann ich mich nicht erinnern.
Genau. Tatsächlich war das eine Folge, wo Markus und ich gemeinsam über Abenteuer in Magira gesprochen haben und noch über andere Dinge.
Das war die Zeit, wo wir oben saßen.
Ja, da saßen wir oben.
Und festgefroren sind.
Genau, es war echt wirklich kalt, weil es gab noch keine Heizung, es gab auch noch kein Studio, also es gab keinen Raum.
Ich finde es gerade lustig, dass ihr oben sagt, weil das war hier, wo
das
Studio jetzt ist.
Das war draußen, ja.
Drei Meter weiter. Also das
ist es tatsächlich, aber es war schlimm. Ich habe da ganz fürchterliche Erinnerungen dran. Das tat echt weh.
In dieser Folge, die besteht hauptsächlich daraus, dass Markus das Vorwort und die Einführung des Grundregelwerks vorliest. Weil
die war mega spannend.
Er sagt, wenn wir etwas über die deutsche Rollenspielszene in ihren Anfangstagen erfahren wollt, hier steht's drin.
Und das stimmt heute noch.
Ja, klar. Also absolut. Von daher, also wenn ihr das genauer wissen wollt, schaut euch die Folge nochmal an. Ich werde es jetzt hier nicht in der Breite nochmal wiederholen.
Fair.
Aber was ist es? Dazu muss man zunächst, genau wie das Buch auch, erklären, wo kommt's her? Eigentlich ist nämlich Abenteuer in Magira ein Rollenspielregelwerk, was entstanden ist, um für den Verein Follow in ihrer Welt Rollenspiel spielen zu können. Und tatsächlich ist das in Druck gegangen 1988 in der Form, wie wir es jetzt hier vorliegen haben. Geschrieben wurde das allerdings beginnend, ich glaube, 1977 und ist dann in sich ständig wieder verändernden Teilaspekten in den Drachenbriefen von Follow abgedruckt worden. Und insofern ist jetzt verständlich, warum es so etwas altmodisch und nicht 1988 passend auf uns wirkt. Das liegt daran, dass es eben eine extrem lange Entwicklung hatte, mit auch sehr, sehr seltsamen Umwegen und Abspaltungen. Und es ist halt auch nie wirklich als ein kommerzielles Produkt gedacht gewesen. Es ging immer darum, wir als Follow möchten ein Rollenspielregelwerk haben, mit dem wir unsere Welt als Rollenspiel erleben können.
Sollten wir vielleicht mal ganz kurz drüber reden, was ist das für ein
Spiel? Follow ist in dem Sinn kein Spiel.
Nein, Follow ist ein Verein, aber die haben ja...
Follow ist ein Verein, der sich gegründet hat, um Fantasy, hauptsächlich Literatur zu fördern, zu besprechen, sich zu treffen unter Gleichgesinnten. Also man könnte sagen, ein Literaturverein, der sich im deutschsprachigen Europa hauptsächlich gefunden hat. Also es waren von Anfang an eben auch Österreicher und Schweizer dabei, der es eine coole Idee fand, dass man sich gegenseitig vorstellt, wie man sich sein Reich in Anführungszeichen auf einer imaginären Welt vorstellt und es faszinierend fand, anderen die Besonderheiten des jeweiligen Reichs zu beschreiben. Das heißt, es ging oder geht, Follow gibt es immer noch, bei Follow hauptsächlich um die Geschichte von Ländern oder Regionen, könnte man sagen, die auch durchaus möglichst unterschiedlich sein sollen und die man den anderen nahe bringt, hauptsächlich durch Geschichten, also durch geschriebene oder Theaterstücke oder vorgetragene Lieder oder sowas. Aber es ging um Literatur oder geht um Literatur. Und schon relativ früh, ganz klar, bei einem Fantasy-Literaturverein kommt dann raus, ja, lass uns mal hier Rollenspiel spielen, total coole Sache, ja, müssen wir mal ausprobieren. Und man hat dann sehr schnell festgestellt, ja, das was Rollenspiel ist genau das Richtige, aber die Regeln sind ja furchtbar. Also das können wir alles viel besser. Das haben wir schon mal gehört.
Ne? Haben wir schon mal gehört.
Und daraufhin haben sich dann eine Gruppe von Leuten zusammengesetzt, um das Rollenspiel zu schreiben. Es gibt einen Erwin Knobi, der als so der Initiator, Kernzellen irgendwie Mensch gilt, der aber leider verstorben ist. Insofern auch schon im Prozess, der ist 83 gestorben, sodass er nie erlebt hat, wie es dann wirklich als Druckwerk auf den Markt kam. Aber der war so der gesagt hat, wir machen das und ich kümmere mich drum. Und dann gibt es, also ich könnte sie jetzt vorlesen, ja, aber das hatten
wir, das hatten wir schon. Ja.
Gab es ganz viele, die gesagt haben, oh ja, geil, machen wir mit. Und angefangen haben, ein Regelwerk zu schreiben. Dann gab es den ersten Bruch, als ein größerer Teil dieser Gruppe, die sich gefunden hatte, das zu schreiben, gesagt hat, ja, wir haben das hier super toll, so wollen wir es machen. Und es gab einen anderen Teil, der eine war es, Moment, Augenblick, ich muss kurz schauen. Das hat er mir jetzt weggeschnitten. Also ich glaube, der eine war rund um Mannheim, der andere war irgendwann, eine Marburger Gruppe gab es.
Genau.
Die Marburger Gruppe und es gab die Franke Gruppe, die, ich weiß nicht, wo die?
Friedberg.
Die jeweils unterschiedliche Versionen entwickelt haben und gespielt haben und ausprobiert haben und dann sich wieder getroffen haben auf dem großen Fest der Fantasy. Follow macht jedes Jahr ein Fest der Fantasy. Und dann gesagt haben, oh, toll, guck mal, das haben wir gemacht. Und dann gegenseitig gesagt haben, ja, aber
uns ist es geiler.
finde nicht so gut. Und das,
also
das
genau genommen hat sehr klassische Vereinsmeierei, und ich darf das sagen, weil ich meinen Namen angefangen, weil wir wissen es besser.
Ja, also ich war nicht dabei, ich möchte das nicht. Aber de facto ist es so, dass daraufhin Midgardke auf den Markt geworfen wurde. Und die erste Version von Abenteuer in Magira in dem Drachenbrief veröffentlicht wurde.
Vielleicht kurze Anmerkung, Drachenbrief ist ein regelmäßig an die Mitglieder gegangene,
genau, ist quasi
Rundbriefe.
Der Newsletter, der Rundbrief vom Follow, der aber, also wir reden hier von 30, 40 Seiten.
Ja, yeah, das ist halt nicht das so. Eine Seite.
Was vielleicht auch nochmal, also es hat, auch wenn es narrativer ist, im Prinzip Elemente von Briefspiel mit drin, weil ja Geschichten auch ausgetauscht wurden, schriftlich, oder?
Nee, eigentlich nicht. Briefspiel nicht im klassischen Sinne.
Nicht im klassischen Sinne.
Du hast zwar auch das Spiel, was damit dranhängt, also das ewige Spiel, was ja im Endeffekt eine Art von die große Welt und dann also hat mehr so Cosim-Charakter in dem Sinne.
Ja.
Das wird ja dann auch entsprechend dann einmal im Jahr gespielt und dann trifft man sich wirklich und so weiter und da werden dann auch Armeen und Dinge bewegt und was. Aber das ist eigentlich, wie Jan schon gesagt hat, nicht der primäre Punkt.
Ich spiele ja dieses andere ewige Spiel, was eine Abspaltung letztendlich von dem von Follow ist. Bei unserer Version ist es so, dass die Charaktere auf diesem Tabletop-Ebene, auf diesem Strategiespiel auch deutlich stärker eingebunden sind und auch die Geschichte der Welt an dieses Spiel gehängt wird. Das ist bei Magira, bei Follow nicht so stark. Also klar, wenn irgendwo eine Region komplett versenkt wird, dann wird das auch mal aufgegriffen, aber man nennt das bei Follow the NC, also die Geschichte des jeweiligen Reiches, kann im Prinzip ohne seine Nachbarreiche auskommen. Oder es kann die mit integrieren oder auch nicht. Aber das ist nicht entscheidend dafür, wie das angesehen wird oder so. Weswegen eben auch in diesen Drachenbriefen, das ist eine Kurzgeschichten und teilweise sehr lange Kurzgeschichtensammlung. Und wenn die Reiche was miteinander zu tun haben wollen und dann gemeinsam Teile dieser Geschichte schreiben, kann das vorkommen. Aber es ist nicht so, dass sie wirklich miteinander spielen in ihrem normalen Umgang miteinander. Das ist auch der große Unterschied bei Abenteuer in Magira. Spielst du normalerweise einen Charakter aus einem Reich in diesem Reich? Während du also, wenn du auf Erkenfara, also auf der Welt, die ich spiele, Rollenspiel spielst, spielst du normalerweise mit deinem Charakter in einem anderen Reich, weil für uns ist der große Reiz, das andere Reich kennenzulernen und gleichzeitig aber auch zu zeigen, wie ist deine Kultur und wie würdest du mit dieser anderen Kultur interagieren. Das ist bei Abenteuer in Magira gar nicht so.
Naja gut, das ergibt aber auch da aus der Zeit gesehen, finde ich, durchaus viel Sinn, weil die sind ja noch dabei, eben tatsächlich das überhaupt erst aufzubauen noch und zu finden und sowas. Also das ist ja, wir reden ja hier trotzdem noch aus einer viel früheren Zeit heraus.
Ne? Genau.
Also das heißt, die haben ja ihr eigenes Reich, ihre eigene Kultur, also diese Fantasy-Welt im Endeffekt dann dadurch auch ein Stück weit erschaffen, indem sie sie erspielt haben. Das finde ich halt einfach auch total spannend. Also diese Beziehung auch zu dem ewigen Spiel, dann dieser Ansatz, der, das hatten wir ja schon ein paar Mal, so mehr aus dem Narrativen halt herauskommt. Dieses, wir erzählen eine Geschichte und eigentlich ist das Erzählen der Geschichte ist der wichtige Aspekt, nicht das Erleben eines Abenteuers. Also das heißt, der kreative Schaffensprozess, der von allen Beteiligten gemeinsam dabei gewuppt wird, der ist eigentlich das Ziel. Das hat natürlich für heutige Verhältnisse eher so Indie-Charakter. Ne? Ja. Also, weil du halt eigentlich, das Abenteuer ist absolut sekundär. Und das ist zum Beispiel durchaus auch ein Unterschied zu dem, wie Midgard ist. Midgard hat sehr viel stärker eben auch in dem Sinne klassischere Rollenspiel-Elemente schon sehr früh dann dabei gehabt, im Sinne von, du spielst dieses Spiel nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck.
Ja. Ja. Was du meinst, ist Armageddon. Das hängt damit zusammen.
Ja. Also Armageddon ist das ewige Spiel.
Das ist das ewige Spiel, aber das Spiel, du spielst ja Reiche und von dem Armageddon gibt es aber wiederum Briefspielvarianten. Also, weil das habe ich früher mal gespielt.
Ja, ja, ja. Das genau. Schon, aber das sind, die sind aber sekundär dazu entstanden.
Die sind sekundär, genau. Aber es ist halt trotzdem, also im Prinzip, um auch die Differenzierung klar zu machen, ist halt tatsächlich wichtig, dass es eben unterschiedliche Ebenen gab, wie die Leute zu der Zeit eben im Prinzip auch mit solchen Spielwelten umgegangen sind.
Mhm. Genau. Wie gesagt, hier ganz wichtig, Abenteuer Madeira ging nie darum, wir wollen hier ein Rollenspiel, was jeder spielen kann, was wir gut verkaufen können, sondern es ging darum, wir wollen ein Rollenspiel, was wir für unsere Leute haben, um unsere Welten spielen zu können. Mhm. Und irgendwann in Anfang der 80er kam wohl die Idee auf, dann lasst es uns doch so machen, dass wir ein Basisregelwerk haben, was für die ganze Welt gilt. Und ein Grundregelwerk für Magie, was für die ganze Welt gilt. Und alles andere ist Sache von dem jeweiligen Reich. Mhm. Und das macht dann, wie ist es, wenn du ein Charakter in diesem Reich bist? Und gar nicht so sehr eben mit der Idee, und der geht dann in ein anderes Reich. Mhm. Sondern es war quasi eben Lord, oder es sind halt die Chefs der Reiche, erlaubt zu sagen, ja, ich kümmere mich drum, dass es so ein Zusatzbuch für mein Reich gibt oder für unser Reich gibt, mhm, oder nicht.
Was ich daran noch spannend finde, weil das macht es halt auch, also besonders im klassischen Rollenspiel-Sinne, du brauchst nicht nur das Regelwerk und du brauchst nicht nur den Almanach, sondern das sagt dir auch von Anfang an direkt.
Genau.
Und du brauchst ein Regionalbuch. Sonst kannst du es auch wirklich nicht spielen.
Genau.
Weil du hast halt keinerlei, du hast keine Charaktere, also keine Charakterklassen oder sowas, weil die sind halt regionalspezifisch.
Genauso wie Fertigkeiten oder Ausrüstung.
Ja.
Gibt's nur von, ja, wo kommst denn du her?
Ist ja konsequent.
Ja. Also. Ja, aber das Besondere ist natürlich diese, also das Einzige, was ich kenne, was in dieser Form eine Besitzschaft hat. Also das, diese Region gehört diesen Menschen und seinen Subalternen. Mhm. Und nur die können was rausbringen. Das ist so, wie man Forgotten Realms unter irgendwie 50 Leute aufgeteilt hätte. Und es gibt halt einfach so lange keinen Band für diesen Bereich von Forgotten Realms, bis halt einer von dem das gehört, sagt, ja, das machen wir, und das machen wir genauso. Oder eben im Zweifelsfall, je nachdem, wie die sind, sind manche von denen ja, sag ich mal, autokratischer organisiert und manche sind demokratischer organisiert. Da müssen dann noch eine Menge mehr Leute mitmachen wollen.
Du hast das in einer gewissen Weise ähnlich bei DSA, wenn wir vom Briefspiel reden, vom Baroniespiel. Wobei es da natürlich im Endeffekt nach dem Rollenspiel entstanden ist und nicht sozusagen das Rollenspiel daraus. Wenn das andersrum gewesen wäre, hätte das da genauso auch in dem Sinne.
Das ist im Prinzip die narrative Ebene auf einmal zum Rollenspiel wieder dazu packen.
Genau. Also
bei den Baronien.
War das nicht bei Greyhawk tatsächlich so?
Jein. Also es gab bei TSA verschiedene, auch für Forgotten Realms, aber auch für Greyhawk, zu verschiedenen Zeitpunkten, das über die RPGA Regionen, beziehungsweise bei Greyhawk später die ganze Welt, den Spielern zur Verfügung gestellt wurden zum Gestalten. Also in Forgotten Realms war es Raven's Bluff und Umgebung, eine Stadt relativ weit im Osten, wo Leute aus der RPG, also aus dem Spielerclub, Abenteuer, aber auch Hintergrundgeschichten und so weiter schreiben konnten für diese Region. Bei Greyhawk hat man es dann später auf die ganze Welt rausgezogen. Und wobei man da noch so weit gegangen ist, dass man gesagt hat, einzelne Länder haben einzelne Länder in Greyhawk. Also Deutschland hatte eine eigene Region, Frankreich hatte eine eigene Region.
Wobei das nicht lange gehalten
hat. Das hat nicht lange gehalten. Das lag aber auch daran, dass Greyhawk dann halt einfach von Wizards of the Coast zu
und hat ja auch niemanden interessiert, nicht Matthias A. Also von daher
nicht wirklich, nein. Ja. Das kommt dann auch noch dazu.
Ja, aber es ist trotzdem, der Unterschied ist halt, dass es gibt einen, dem die Welt gehört und der verleiht dann Teile davon sozusagen.
Ja,
aber
genau.
Das hier ist ja wirklich von der Organisation her, also so kenne ich zumindest, war es immer klar, es ist halt ein Verein, also das ist schon mal immer schwierig sozusagen, politisch hat überhaupt keiner das Sagen so recht, also nicht per Statut, sondern eben immer je nach Machtfraktion. Deswegen haben sie sich auch ständig abgespalten und haben dann Abspaltung von Abspaltungen gemacht. Aber dass jemand sagt, okay, die Welt gehört uns allen grundsätzlich, aber diese Gegend gehört dir. Und dazu macht auch niemand was. Es darf auch niemand, kann auch niemand anders was dazu erzählen. Mhm. Du kannst sozusagen keine Geschichte erzählen. Und es kann auch nicht der Verein irgendwann sagen, wir kassieren das jetzt wieder ein. Mhm. Also Rannabar gehört wieder uns allen und wir schmeißen die Rannabar-Besitzer raus. Das gab es nur dann, wenn die Leute, die Rannabar besessen haben, gesagt haben, Da machen wir jetzt was.
Genau. Also es geht natürlich, grundsätzlich kannst du ein Reich übernehmen. Mhm. Also ich kenne zumindest einen Fall, wo das passiert ist, aber dann halt mit Einwilligung des alten Lords,
genau,
ja, gut, das und des gesamten Vereins, mhm, und nach, weiß nicht, 10 Jahren.
Oh ja, Gott, ja, also ist klar, ist, okay, du musst dir erst bewiesen haben, dass du auf, ja, dem Level eines
Lords, also das, die Ernsthaftigkeit, das muss man, ich glaube, man muss halt verstehen, dass das die ganze Zeit ein extrem ernsthaft betriebener Austausch war. Mhm. Also diese, das weißt du besser als ich, aber das mein kurzes Eintauchen, als ich 2 Jahre lang dieses Briefspiel gemacht habe und einmal auf so einem ewigen Spiel-Dings war, die Ernsthaftigkeit, das war ja viel mehr als ein Spiel. Also das hat die Persönlichkeiten, die da drin sozusagen rauskamen, waren keine angenommenen Spielcharaktere, wenn man sich so Rollenspiel vorstellt, sondern es waren die Leute. Mhm. Und da ging es auch wie in jedem Verein echt heiß her mit den Leuten untereinander zum Teil so. Mhm. Aber es ist eben, das ist die Identität der echten Menschen, die da drin steckt, das in diesem Ding zum Ausdruck kommt. Mhm. Und das ist halt schon sehr anders, als wenn wir Rollenspiel sagen und jemand sagt, ja, ich habe mal so einen Charakter gemacht oder so. Mhm. Das sind Jahrzehnte Geschichte, die entstanden ist und in einem Ding, was extrem viel auf den Personen hängt, mhm, die da dabei waren. Und das ist wirklich ein völlig anderes Verfahren als alle anderen kreativen Prozesse, die wir bisher gesehen, mhm, haben.
Entsprechend ist es natürlich auch, wenn du hier einen Charakter machst,
ja,
das ist dein Charakter.
Genau.
Und das ist dein Charakter für immer.
Ja. Ja.
Weil du bist in diesem Spiel dieser Charakter.
Genau.
Weswegen sie auch sagen, ja, du kannst auch einfach die Werte definieren, dass sie dir entsprechen, weil du musst es letztendlich auch rüberbringen.
Ja.
Du darfst ihn auch würfeln, aber es ist klar, das ist so, morgen mache ich einen anderen oder so.
Ja, ja, das gibt's nicht.
Ja. Ja. Wie funktioniert das denn dann im Verhältnis zu klassischem Rollenspiel, wenn der Charakter aus Versehen verstirbt? Das ist nicht definiert.
Das ist nicht definiert.
Das ist nicht die Falsche.
Weil die Idee,
also du hast ja die Herrschaft über die Geschichte.
Nicht vorkommt. Dann. Ja. Das ist halt auch wieder der Punkt, und das finde ich, als ich es gelesen habe, das merkst du dem Ganzen auch ein Stück weit an. Ich finde, das merkt man aber auch noch ein Stück weit bei den frühen Midgard-Sachen, mhm, dass es einen gewissen Disconnect gibt zwischen dieser Übertragung, zwischen ist das eine Geschichte, die du erzählst, oder ist das eine Geschichte, die du erspielst? Mhm. Weil natürlich dieses spielerische Element da drin so anziehend das ist, aber das entzieht sich halt zum Teil deiner erzählerischen Kontrolle. Mhm. Und damit hat sowohl das, als auch wie gesagt das frühe Midgard, das spätere dann nicht mehr, aber das frühe Midgard dann durchaus auch so ein bisschen, mhm, seine Schwierigkeiten. Mhm. Weil es halt dafür sozusagen keinerlei Maßgabe hat und es gibt dir nichts an die Hand, jenseits des Wissens, dass die Spielleitung das natürlich dann, ich sag mal, regeln muss.
Es widerspricht halt der Idee der hohen Identifikation, die du hier hast, mit der Welt, mit dem Charakter. Wenn du das von Zufall abhängig machst, zerstörst du ja im Prinzip das ein Stück weit. Das heißt, du musst es ja im Prinzip ein bisschen rausnehmen, dass du das rein zufallsabhängig machst, was mit deinem Charakter zum Beispiel passieren kann.
Ja. Wie ist denn das Regelsystem?
Also das Regelsystem fängt damit an, dass ich, also erstmal kriege ich erklärt, wer ist Follow, was ist Rollenspiel, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, mhm, also in Follow. Und dann erschaffen wir unsere Charaktere. Das sind zunächst einmal 3 körperliche Eigenschaften. Ich habe natürlich einen Charakter gemacht. Wir können ihn auch mal einblenden und stellen direkt fest, es gibt nirgendwo ein Feld für
allein dieser wirklich
Eigenschaften.
Dieser handgemalte
Charakter. Ja, so klassisch.
Ja, das, ja, ist, mhm, und eine echt schwer lesbare, ich will nicht sagen nicht lesbare.
Kurzbeschreibung, also wirklich ein sehr einfacher Charakterbogen mit einem sehr schön handgemalten zierlichen Banner und ansonsten sehr vielen Linien und einer handschriftlichen,
genau, Handschrift, also
Feldbezeichnung für, ja, diese Linien.
Aber einfach auch erkennbar deutsch.
Auch sehr deutsch, sehr aufgeräumt, sehr ordentlich.
Das ist nicht negativ gemeint, aber es ist so, du kannst
deutsche direkt Schreibschrift.
Sagen, das ist auch deutsche, ja, ja, Schreibschrift. Genau. Deutsche Schreibschrift.
Ist in Deutschland entstanden.
Ja.
Selbst wenn das Englisch wäre, würde ich sagen, der sieht aus wie ein deutscher Buch.
Ja. Ja.
Tatsächlich gibt es also 3 körperliche Eigenschaften. Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution.
Mhm.
Dafür würfel ich 5% Würfel. Und darf mir 3 davon aussuchen, die ich dann wiederum in einer Tabelle nachschaue, um zu sagen, ob ich unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich, großartig oder.
Ach, genau, das war
die ja, Frage. Also, ja. Es gibt tatsächlich 6 Kategorien, abhängig davon, also bei Stärke ist es schwach, schwächlich, Durchschnitt, kräftig, stark, bärenstark.
Bärenstark.
Was letztendlich aber bedeutet, minus 1, nix, nix, plus 1, plus 2, plus 3 als Stärkebonus. Mhm. Das ist auch das Einzige, was wir in diesem Charakterblatt finden. Nämlich,
die Boni.
Wie hoch ist der Bonus? Mhm. Ja. Ich mache also einen Wahnsinnsaufwand mit irgendwie 5-mal Prozentwürfeln, um dann in eine Tabelle das nachzuschauen, bis ich dann diese 3 Werte habe, die am Ende, wenn ich jetzt nicht wirklich unglaublich scheiße würfel, alle mindestens überdurchschnittlich sind.
Mhm.
Aber wie gesagt, man kann auch einfach sagen, ja, ich bin halt so normal stark und dann trägt man halt da eine entsprechende Null ein. dann gibt es Körpergröße und Körperbreite. Die würfel ich mit einem W6 plus meinem Stärkebonus.
Stimmt, Körperbreite. Ich kann
und
mich erinnern.
Kriegt daraus dann einen Bonus auf Lebens- und Ausdauerpunkte. Mhm. Ja, das war das Würfeln des Charakters. Intelligenz wird nicht gewürfelt, weil sie sagen, nee, man spielt ja sowieso immer sich selbst. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, das als einen fiktiven Wert zu haben, weil du bist so intelligent, wie du bist. Und das spielst du natürlich auch. Entsprechend brauchen wir dafür keinen Wert.
Konsequent?
Ja. Dann kommt das Kapitel Charakterklassen, in dem drin steht, haben wir hier nicht, gucke dein Regionalband nach.
Der Teil hat mich damals ein bisschen weggebiebt, gebe ich zu, als ich das zum ersten Mal gelesen habe.
Als nächstes kommt das Kapitel Kampf, was damit beginnt, Bewegung und Zeit. Wo ich erklärt bekomme, wie weit ich in 10 Minuten in welcher Gangheit oder mit welchem Pferd oder wie schwimmend mich voran bewegen kann.
Klassiker seiner Zeit.
Und dann, dass eine Kampfrunde eine kurze Zeitspanne ist, die wir nicht genau definieren. Aber letztendlich so lang wie ein Waffenwechsel oder ein Schlagabtausch stattfindet, wird also nicht in Relation gesetzt. Und die Bewegungspunkte, die abhängig sind davon, was für eine Rüstung ich trage.
Mhm.
Und damit klar machen, wie viele Meter oder Felder ich in einer Kampfrunde zurücklegen kann. Beziehungsweise, wenn ich halt irgendwie noch angreifen will und so weiter. Also, die üblichen da. Es gibt keinerlei Regeln zu einer Initiative oder sowas. Dann kommt Kampf. Ich habe im Kampf, also das ist wichtig, Follow und auch Erkennfahrer und ähnliche, ich glaube, sehr deutsche Systeme benutzen Gutpunkte. Also ich errechne irgendeine Menge an Punkten, die einen Bonus darstellen und der nennt sich Gutpunkte. Lässt sich aus diesem System irgendwie nicht rausrechnen. Das ist einfach da drin.
Bonus ist weiß, aber auch so ein Fremdwort. Deswegen,
ja, aber immer wenn ihr auf.
Ist ja auch gut so.
Ja. Also immer wenn ihr von Gutpunkten hört, dann müsst ihr nachschauen, ob das ein Multiplikator oder ein Additionsfaktor ist und wo er herkommt.
Ja.
Ja.
Also. Enough said.
Das wird nicht besser übrigens.
Bedeutet, die Gutpunkte, nämlich die Stufe der Meisterschaft, ich kann jedes meine Waffen oder Kampffertigkeiten auf unterschiedlichen Meisterschaften beherrschen, die ich dann auch jeweils lernen kann, plus Stärkebonus oder Geschicklichkeitsbonus, je nachdem, ob es eine Hauwaffe oder eine Fuchtelwaffe ist, das heißt natürlich anders, minus die eigene Rüstung. Also mein Rüstungsfaktor ist sowohl ein Faktor für, ich ziehe Schaden, Lebenspunktschaden, den ich kriege, ab, als auch ich kämpfe schlechter, weil mich die Rüstung behindert.
Auch ein klassisches Ding, das ich auch durch Midgard durchgezogen habe.
Ja, ja, genau, das ist sehr Midgard. Und ein W20. Das würfel ich bei einer 1 nix. 15 oder höher habe ich einen leichten Treffer gemacht. Das heißt, ich mache nur Ausdauerschaden.
Das ist auch Midgard.
20 oder höher mache ich richtigen
Schaden. Da waren sie sich noch einig.
Nee, man merkt genau, wo es herkommt. Der andere macht dann einen Paradewurf oder kann einen Paradewurf machen. Das ist Gut Punkte, nämlich Stufe der Meisterschaft plus Stärke bzw. Geschicklichkeitsbonus minus eigene Rüstung. Diesen Bonus kann ich auf bis zu 3 Paraden verteilen. Mhm. Also ich darf bis zu 3 Angriffe die Runde verteidigen. Und bei einer dann W20, bei einer 1 wieder nix. Gleich oder mehr als der Angriff. Kein Schaden. Eine 20 pariert immer. Mhm. Alternativ kann man ausweichen. Das ist dein Geschicklichkeitsbonus minus deine Rüstungsklasse plus W20.
Mhm. Was ich so lustig daran finde, ist, das muss so ein ganz deutsches Ding sein mit der aktiven Parade. Mhm. Weil das hat Midgard, das hat Abenteuer in Magira, das hat natürlich auch das Schwarze Auge, daher kennen es die allermeisten sowieso.
Söhne des Lichts.
Quest. Basic Roleplay.
Aber es ist aus unterschiedlichen Quellen entstanden. Hm. Mhm. Das finde ich eigentlich das Spannendste, aber es ist etwas, was offensichtlich in Deutschland massiv resoniert hat. Weil, wie wir das bei der DSA 1-Folge auch festgestellt haben, beim Schwarzen Auge kommt es aus En Garde, nicht dieselbe Quelle ist wie, wie hier, wo du eben auch gerade bei gerade bei Midgard merkst du das ja nochmal sehr deutlich, dass da Basic Roleplaying natürlich in anderen Weisen mit drinsteckt. Auch durch die Prozentwerte.
Ja, und sowas. Es ist halt dieses Nicht-Abstrahieren von Kampf, also dieses, dass es nicht über irgendwie wie bei D&D oder AD&T über die Rüstungsklasse eigentlich schon alles mit abgegolten ist und eben eigentlich eben dem Fechten entspricht, wie wir es in En Garde haben. Also in dem Fall so diese Idee von, das ist ja genauso wichtig, ob ich einen Verteidigungsschlag hinkriege, also eine Parade hinkriege.
Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, das eine kommt aus dem narrativen Grundgedanken, wie läuft ein Kampf ab, und das andere kommt aus dem Cosim-Gedanken mit, wie kann ich definieren, wie viele Einheiten vom Tisch entfernt werden. Ja. Und das merkst du halt bei D&D.
Ja.
Und bei den ganzen deutschen Sachen hat es halt immer den Charakter, dass wie würde das in einem Film oder noch in der Zeit eher, wie würde das in einem Buch sich abspielen. Genau. Und da würden Waffen aufeinandertreffen.
Ja, genau.
Das passiert bei D&D nicht, weil dann macht es pöff, pöff und dann verschwinden auf der einen Seite 3 Leute oder sowas. Und das ist, glaube ich, das ist so ein ganz zentraler Unterschied, wo du halt wieder merkst, so dieser Unterschied zwischen, wo kommt das Englische eigentlich her, aus was speist sich das Deutsche. Mhm.
Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch hier, mit so einem System bist du als Charakter, du hast zumindest das Gefühl, aktiver sein zu können. Und dadurch, dass sie diese leichten Treffer haben und die richtigen Treffer oder schweren Treffer, führt es dazu, dass die meisten Kämpfe mit relativ ähnlich starken Gegnern damit enden, dass einer keine Ausdauer mehr hat.
Mhm.
Der ist nicht tot. Der ist wahrscheinlich nicht mal schwer verletzt.
Ja. Das ist aber
der hört nur auf zu kämpfen.
Ist aber auch ein Element, was in späterem Rollenspielen dann auch durchaus dann wieder mit dazukommt, wo du halt den Unterschied dann hast zwischen echten Verletzungen und einfach nur, du bist ausgeschaltet und so weiter. Das waren verschiedene
Aber eine völlig andere Abstraktions-
Also das, die kommen dann aus der gemistischen Ecke.
Genau.
Und hier kommen wir aus der realen
Ecke. Genau, hier geht es einfach darum, wie sind denn echte Kämpfe, und das geht doch nicht. Das ist auch der gleiche Grund, warum Rüstung immer so massiv reinzählt, weil ich so, wenn ich so einen Panzer anhabe, dann kann ich mich nicht mehr bewegen, kann ich nicht so gut zuschlagen, ist doch Logo, also die
wobei wir wissen, dass das so nicht hier richtig
ist. Ja, also eben, genau. Das haben die im Zweifelsfall später hinterher auch alle gemerkt, aber später.
Also in der Einbildung, das ist halt abgeleitete Logik ohne tatsächliche Erfahrung des Subjekts. Aber wie stellen Sie sich vor, dass es gewesen sein müsste?
So, da können wir eine eigene Folge darüber machen, wie die schlechten Ritterfilme den Eindruck geprägt haben, warum Leute sich in Ritterrüstungen nicht bewegen können.
Gedankenexperimente.
Aber das ist ein Ding, und es ist aber auch wirklich tatsächlich das, also es hat ja 2 Folgen, bei Midgard ist es genauso. Kämpfe enden mit einem gepflegten Unentschieden. Ja. Also so, ich kann jetzt echt nicht mehr. Alles gut, lass sein.
Oder Glückstreffer, bei dem sofort aber auch alles zu spät
ist. Genau, und wenn der Schaden kommt, ist er brutal. Wenn der Schaden kommt, ist brutal, ist auch so eine Gemeinsamkeit. Und die schwerste Rüstung gewinnt. Im Regelfall, wenn die Ausdauer ausreichend ist. Die schwerste Rüstung ist aber am schnellsten müde. Aber haben alle diese Systeme vereint, und alle von denen haben auch gemein, das ist lange nicht so lustig, wie einfach Leute wegboxen. Also das ist nicht dafür gedacht, irgendwie eine Horde von Monstern irgendwie klein zu schnetzen.
Kämpfen macht hier keinen Spaß
und soll es
auch
nicht. Soll es nicht, genau. Darum geht es nicht.
Das ist
bei Kämpfen ja keinen Spaß macht.
Letztendlich musst du dir überlegen, wer will da spielen?
Genau.
Ja? Es geht um, also auch das Abenteuer, wir haben jetzt hier ein Beispiel Abenteuer, was auf einem japanischen Hintergrund spielt, wo es halt um Intrigen am Hof, die Sorgen der Familie Kwai heißt das, Abenteuer in Aulai, was letztendlich vergleichbar mit einer japanischen kleinen Handelsinsel ist. Da geht es um Intrigen an einem Kaufmannshof, der Geschichten hat, die zwei Generationen zurückgehen, und du kommst dahin als Charakter. Du musst rausfinden, um was geht's hier eigentlich. Du sollst nicht kämpfen. Es gibt in dem ganzen Ding irgendwie zwei potenzielle bekämpfbare Gegner, und die sind eigentlich viel zu mächtig, als dass du, wenn du nicht jetzt wirklich entweder ein super krasser Kämpfer bist oder ein mächtigster Zauber.
Du wirst ja auch in der Telenovela nicht kämpfen.
Ja, genau.
Ja, das ist halt ein anderes, wirklich, das wird ein anderes Sujet erzählt. Das ist einfach so. Ja.
Also, es klingt jetzt eher wie eine Telenovela.
Ist es.
Weil es auch so gespielt wurde. Also, ich meine, auch das ewige Spiel ist ja, die kommen zusammen. Also, wenn da Rollenspiel gespielt wird, bist du aus, also jedem gehört sein Reich so, und dann bist du ja zusammengekommen. Da gab es ja überhaupt nicht die, also die Konflikte fanden auf einer völlig anderen Ebene statt. Und es ging darum, sozusagen diese Erlebnisse zu erzählen. Und nicht auf dem Figuren, also im Brett Figuren rumzuschieben und halt taktische Spiele kosemäßig zu spielen.
Ja, das
also
war diese, immer nebendran.
Das passierte auch.
Halle extra aber, nebendran, genau. Aber hatte im Prinzip nichts mit den Bewegungen der Begegnungen der Charaktere zu
tun. Und hinten dran hast du halt Intrigen und ganz viel Diplomatie und bla und der mit dem und hinten dran und hin und her. Aber das sind diese Geschichten, sind entstanden in der sozialen Interaktion.
Ja.
Und nicht im Kampf gegen ein Spiel, also gegen den Spielleiter, der die Monster rauswürfelt und die muss ich besiegen. Also auch diese ganzen, deswegen gibt es eben auch ganz andere, also dieses Spieler-Reinlege-Ding gibt es halt da auch nicht. Weißt du, dieses so, hihi, jetzt habe ich euch nicht gesagt, wo die Geheimtür ist, hey, jetzt fallt ihr in die Grube. Das interessiert da niemanden.
Dungeons spielen da drin eigentlich per se schon mal eigentlich nur bedingt eine Rolle. Was
Jein, so. Das scheint tatsächlich ein Punkt zu sein, zumindest geht das sowohl das Regelwerk, also das Basisregelwerk, als auch der Abenteuer in Ranaba, als auch das Abenteuer, gehen sehr intensiv auf so Geschichten wie Fallen, Geheimtüren, Schlösserknacken und so ein. Mhm. Das scheint also das Element zu sein, was bei den gespielten Rollenspielabenteuer doch zumindest eine Rolle spielt.
Ja, aber eher so im Sinne von Rätsel lösen.
Ja, also ja, genau.
Eher sowas.
Rätsel lösen, genau. Es geht um Fertigkeiten anwenden, die du halt ja auch gelernt und gekauft hast, für die du auch Zeit investiert hast. Das wird also tatsächlich benutzt und beachtet, weil es eben eher der Schwerpunkt von den Rollenspielabenteuern wohl war und weniger etwas zu erschlagen.
Was das auch unter
ne, das ist zeichnet, jetzt aus diesem Abenteuer.
Genau, es ist eher chinesisch geprägt als japanisch.
Man muss natürlich dazu sagen, in dem Set war das dann auch noch in jeder Menge sehr schön gemachten Extrakarten dabei.
Wow.
Also, wo du auch wirklich im Maßstab mit Figuren. Mhm.
Genau, also große Karte, A3 und, nee, sogar A2. Ordentlich, gut gezeichnet.
Ja. Echt gut.
Echt gut.
Das ist damals
noch hochwertiger Druck auch.
Das ist mit den
ich wollte gerade sagen, das sind die Ruppeldinger.
Das sind die Ruppeldinger.
Architekten-Sets.
Ja, es ist eher, stimmt hier. Krass.
Abgefahren, ja.
Ja.
Und davon jetzt nicht eine, sondern irgendwie zehn oder so.
Also, ja gut, das ist wieder das, wenn du Menschen hast, die so viel auch Identifikation und Herzblut in so ein Projekt stecken, dann werden halt auch solche Sachen dann durchaus produziert. Also.
Ja.
Ja, aber du merkst halt schon, es ist halt ein völlig anderer Ansatz als das, was wir sonst als normales Rollenspiel irgendwie dann dabei bezeichnen würden. Im Grunde genommen ist das genauso weit weg von diesem Mainstream-Rollenspiel, wie manche Elemente, die wir hatten, wo wir gesagt haben, so von wegen, oh, ist das eigentlich schon Rollenspiel? Mhm. Nur halt eigentlich in einer anderen Richtung.
Genau.
Also, weil das ist halt in dem Sinne eigentlich jetzt nicht, das ist nicht im Kern das Rollenspiel, wie wir das bei D&D oder sowas dann haben, sondern da geht es wirklich darum, Geschichte zu erschaffen und Geschichte zu erleben. Und das ist, du besuchst wirklich eine Welt.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes am ehesten der Begriff Erzählspiel.
Erzählspiel, beziehungsweise auch mit ganz vielen LARP-Elementen.
Ja,
also genau genommen
das LARP ist hier.
LARP genauso auch dann daraus erwachsen. Ja. Also ganz viele Sachen, die da auch ganz tief mit drin stecken, wie das mit dem, wie lange habe ich denn dafür gebraucht und so weiter und so fort. Mhm. Ganz viele von diesen Elementen findest du auch bei ganz vielen, gerade von den frühen Lab-Regelwerken wieder.
Ja, wir haben hier ja auch die Bilder, die ja eher nach Lab aussehen. Ja. Das ist tatsächlich kein Lab. Das ist auch da das Entscheidende. Bei Follow wird nicht mit irgendwelchen Gummischwertern gekämpft oder so. Also diese Lab-Waffen und so, das gab es alles nicht. Und ist auch bis heute eher, ja, wenn die Knappen von den Einhörnern sich prügeln, dann nehmen die Gummischwerter dazu. Aber das gehört nicht zur Geschichte. Es gehört nicht zum Spiel.
Eher wie die Gesprächslabs.
Also es gibt Diplomatielabs. Diplomatielabs,
genau. Aber und halt schon mit voller Verkleidung. Ne? Also ja. Du hast halt mehr so dieses, wie du das auch ja heute durchaus hast.
Gewandung.
Mit dem, wir spielen ein historisches Setting. Also wir treffen uns und spielen Römer. Oder irgendwie sowas.
Genau. Und da spielst du halt dein jeweiliges Reich. Und da gibt es dann halt Römer und Kelten und Ritter und Erdelementare und ja.
Der heißt nur anders.
Ja, ja genau. Und genauso der Punkt mit den XP. Es gibt in dem Regelwerk auch Erfahrungspunkte. Die sind hier aber Tage.
Ja, das ist wie Lab.
Ja, weil es eben darum geht, wie viele Tage hast du das gelernt?
Ja.
Und nach wie vielen Tagen hast du mit welcher Fertigkeit das auf welcher Stufe? Das lässt sich natürlich dann auch prima mit, ja, wie viele Tage hast du denn gespielt, dass du sagst, du kannst jetzt hier, was weiß ich, dein Schwert um eine Stufe steigern.
Ja. Das ist halt dein persönlicher, realer Einsatz, ist das, was genau darüber bestimmt. Ja, ja. Das, wie gesagt, das ist 1:1 Lab.
Ja. Ja.
Das ist abgefahren.
Entsprechend konnte ich natürlich auch keinen Standardgegner erschlagen, weil es gibt nicht wirklich Standardgegner. Ich habe ja meinen Charakter dann auf Runnerbar gemacht. Das war das Buch, was ich hatte. Das ist so ein indisches Setting, könnte man sagen. Ja, ich hätte mich jetzt mit einem Wasserbüffel prügeln können. Oder mit einem Drachen. Nashorn hier noch.
Ich kann mich mit einem Wasserbüffel.
Ansonsten hätte ich halt irgendeinen zweiten Charakter erschaffen müssen.
Und das darfst du nicht, du hast ja nur deinen eigenen.
Ja, ich meine, regeltechnisch hätte ich das natürlich tun können. Ja, es gibt in diesem Runnerbar so eine Art Orks, das sind aber letztendlich verendete Menschen. Also theoretisch hätte ich einen Charakter bauen können, den zu einem Ork machen können, um dann mit ihm zu kämpfen. Ist aber auch jetzt nicht so doll, weil wenn man einen Anfangscharakter macht, dann kann der halt noch nix, weil er hat ja noch keine Tage, die er ausgeben kann. Und dann wusste ich nicht, okay, welche Skill-Levels, welche Mastery-Levels habe ich denn jetzt? Und habe dann den mir bekannten Lord angerufen, der mir dann erklärt hat, ja, ist ja ganz klar, du hast hier 120, aufgrund von deinem Runnerbar-Ding, hast du 120 Punkte für Waffen. Du darfst aber nichts auf Mastery Level 1 haben, weil deine Gesamtstufe ist ja noch 0. Also kannst du nur Grundfertigkeiten kaufen, weil nur die Grundfertigkeiten, die erlauben dir dann, die Fertigkeit ohne Abzug zu nutzen. Dann hast du sie auf 0. Plus deinen Bonus.
Klar, aber du hast sie nicht auf Minus, wie du sonst alles hättest, was
sonst
du nicht kannst.
Sonst hättest du es auf Minus. So, also durfte ich meine 120 Tage auf Waffenfertigkeiten legen und die mit diesen Waffen dann auf 0 zu haben. Plus meinem Bonus von 3 minus meine Rüstung von 2 ist also 1. Das ist bei allen dann so.
Also dein W20 hat ein bisschen größeren Einfluss aufs Ergebnis.
Ja.
Also das wird auch noch
mathematisch.
Jetzt meine Vermutung mathematisch.
Das kann so sein.
Ja, natürlich.
Genau. Also bis kurz vor deinem Lebensende. Eventuell.
Ich meine, selbst wenn du dich von deinem Können verdoppelst, kriegst du halt ein W20 plus 2.
Was ich spannend finde, um vielleicht das Ganze auch nochmal irgendwie so wieder einzutöten, dass wir im Prinzip etwas haben, was, wie du gerade sagtest, aus einer ganz anderen Richtung kommt eigentlich, nämlich nicht aus dem strategischen, aus dem Miniaturenspiel, aus dem Cosim-Spiel, sondern aus dem Narrativen, dass wir trotzdem irgendwie ein Regelwerk haben, sich aber dann ja im Prinzip ein anderes Rollenspiel rausentwickelt hat, weil im Prinzip die einen gesagt haben, wir wollen weiter das Narrativ im Vordergrund haben, und aber offensichtlich die Leute, die dann Midgard gemacht haben, im Prinzip gesagt haben, ja, aber diese spielerischen Aspekte sind ja schon auch etwas, was sehr viel Spaß macht, und daraus dann ein echtes Rollenspiel entstanden ist. Auch wenn die erste Version von Midgard, sage ich mal, noch näher an dem war, als dann das, was wir
näher,
später
aber als weit, Midgard, trotzdem schon,
schon weit ja. entfernt. Und weil es halt so auch, also zum einen, es wirkt sehr deutsch insgesamt.
Ja.
Also
auch die Ansprache ist wieder ähnlich wie in euren beiden. Ja. Eher ein Das jetzt dazu hier.
Knick, knack, ja, ja, ja.
Aber in dem Fall ist es natürlich auch super passend.
Wollte ich gerade sagen, die sind ja alles Vereinsmitglieder.
Ja, ja. Und das ist aber dann eben da im Prinzip, also aus dieser Annäherung zum Thema Rollenspiel, dann wiederum auch zwei unterschiedliche Entwicklungen gab. Mhm. Und die eine dann eben in einem der am längsten beständigen Rollenspielsysteme geendet ist, nämlich Midgard.
Ja.
Und das andere im Prinzip vermutlich bis auf ältere Menschen wie uns,
wobei
niemand was von gehört hat seit Jahrzehnten.
Also, die gibt's immer noch.
Ja,
und in entsprechenden Kreisen kriegst du die ja auch noch, ja. weil gehört halt dazu. Also, ja. es gibt's schon.
Ich vermute auch, dass da Menschen
weißt
reinwachsen.
Weißt du, wie viel es davon gibt? Also, wie viel von solchen Regionalbänden?
Über ein Dutzend.
Hammer.
Ja. Also, aber du kriegst die halt im Normalfall nicht, weil du.
Die gibt's halt
ja, du musst halt bei deinem Lord fragen, ob es sowas von dem Reich gibt, bei dem du gerade überlegst, teilzunehmen. Mhm. Und dann wird der gucken, ob er in seinem Keller oder auf dem Dachboden noch eins von den Dingern hat, weil damals halt irgendwie 30 gedruckt wurden oder so. Mhm.
Aber das ist halt schon, also ich meine, das ist wirklich, das steht ja im Aufwand, nicht irgendwas von den Sachen, die wir hier kommerziell hatten, also so das Licht oder sowas nach, vielleicht jetzt im Umfang ein bisschen, aber im Aufwand durchaus nicht. Klar, vielleicht nicht so viele Zeichnungen drin und so.
Oh, da sind richtig viele Zeichnungen
ja,
drin.
Okay,
aber das ist auch noch ein Thema, was wir dringend ansprechen
okay,
müssen.
Also weil das ist gemacht für 50 Leute, 100 Leute. Mhm. Also es ist nicht so, dass sie sozusagen nur 100 Leute damit erreicht hatten und eine tausende Auflage gemacht haben, sondern die haben von vornherein 100 davon gemacht. Und für das ist es unglaublich aufwendig.
Ja. Und das ist halt das also auch da wieder, das, ich glaube, das ist etwas sehr, also dieses Engagement, was die Leute da zeigen, indem sie sowas machen, indem Leute sich bereitstellen, Zeichnungen dann für diese Regionalbände zu machen, das über Jahre, Jahrzehnte im Prinzip weiterentwickeln und so weiter. Das ist halt auch wieder so ein Phänomen, wenn du Leute über Vereine oder sowas zusammenbringst, wo die Leute sich halt wirklich, also auch ihre Bestimmung, ihre Hobbybestimmung sozusagen in dieser Engagement finden. Und das ist halt unterm Strich ist es ja eine Vereinsarbeit, Form von gemeinnützigem Engagement für die Sache. Und das ist halt für viele Leute identitätsstiftend. So wie die Rolle identitätsstiftend ist, auch dieses Engagement identitätsstiftend.
Es ist halt vor allem der große Unterschied. Alles andere, was wir gesehen haben, war für einen wirklich kommerziellen Markt gedacht.
Und das
hier geht es nur um Peer Recognition.
Ja.
Also sprich, wenn das die 50 Leute, mit denen du da zu tun hast, abfeiern, dann ist das die Belohnung, die du dir vorgestellt hast.
Genau.
Da geht es nicht darum, dass es vielleicht 500 Leute da draußen sich angeguckt haben und so weiter und so
fort. Ich muss kurz einschreiten. 500 Leute ist das, wovon wir ausgehen müssen. Das ist nämlich die Größe von Follow.
Ja, aber
fast jedem Zeitpunkt.
Ja.
Also es sind richtig viele.
Das war nicht der Punkt. Es geht ja vor allen Dingen um die Leute, die dann auch zu deinem Reich gehören und so weiter und so fort.
Oder kaufen es dann alle. Jeder nimmt es von den anderen.
Ja, also du hast tatsächlich gerade, was die Grafiken angeht, aber auch die Geschichten.
Mhm.
Das ist für jemand, der überlegt, zeichne ich schön, ist das was für Leute, ist es halt eine unglaublich gute Möglichkeit, das in einem relativ breiten und sehr freundlichen Publikum zu präsentieren und zu sagen, hier, guck mal, wie findest du das?
Ob das jetzt 50 oder 500, das ist völlig egal, aber es ist ein geschlossener Kreis.
Genau, es gibt diesen.
Und der ist nicht offen. Also das heißt,
Das nicht, weil du denkst, vielleicht verkaufe ich auch 10.000 Stück davon. Damit könnte ich meinen Lebensunterhalt fristen.
Ja.
Keiner von den Leuten glaubt, dass das ist.
Genau, sondern das ist diese klassische, wie du sagst, Peer-Feedback. Und das, warum Leute sich in einem Verein engagieren, warum Leute sich in solchen Kreisen engagieren, das ist genau dieses, ich möchte auch das Feedback von diesen Leuten haben.
Da ist das Rollenspiel ist hier im Gegensatz zu all den anderen Sachen, die wir standardmäßig besprechen, halt nicht das Endziel, nee, sondern das Rollenspiel ist ein Aspekt, das ist eine Facette. Ja. Das ist eine Facette des Rests.
Ja.
Und der hat nicht mehr Wert oder sowas dann dabei. Der ist nicht sozusagen das Pinnacle von dem Ganzen, sondern der ist halt, ob du das machst oder das machst oder das machst, ist irrelevant, sondern du bringst deine kreative Fähigkeit, deine Liebe zu dem Ganzen in die Sache mit ein. Und ob du das jetzt auf der Bühne bei einem Theaterstück oder indem du singst auf dem Treffen oder indem du ein Rollenspiel schreibst, ein Rollenspielband dazu schreibst, gibt es keinen Unterschied zu an der Stelle.
Aber diese Poetry Slams sind tatsächlich eines der Highlights. Mir geht es noch darum, weil ich jemanden gesprochen habe, das zu erwähnen.
Ja.
Ganz viele der Grafiken hier drin kenne ich sehr gut. Die kenne ich aus Mächtemüden Modermonster.
Ja. Ah.
Und es liegt daran, dass ganz viele von den Künstlern damals das halt gemacht haben, das als Portfolio hatten und dann auch anderen gesagt haben, ja klar, kannst du machen. Das war hier nicht mit Copyright oder irgendwas, das war von der Idee her gar nicht angedacht, sondern die Künstler waren total froh, als er gesagt hat, oh, würde ich gern für mein Rollenspiel auch nehmen. Und es war auch völlig okay. Also das war auch immer abgesprochen. Mhm. Das war nicht, wir klauen hier Dinge oder so, sondern es war wirklich dass das weitergetragen wird, dass das weitergegeben wird, dass das noch in anderen Büchern auch kommt, dass du das so gut findest, dass das woanders.
Aber das passt auch genau zu diesem Engagement und diesem mir hilft die Anerkennung. Das ist ja eine Form von Anerkennung, wenn jemand anders meine Artwork auch verwenden möchte für irgendwas. Und das ist genau das, die Anerkennung. Ist das der ist halt Treiber.
Creative Commons
das ist Ansatz Creative Commons Ansatz. Das ist ein bisschen dieses hier für die Gemeinschaft.
Ja.
Sehr, sehr komischer Outlier. Also wirklich sehr anders.
Aber total spannend. Also ich glaube, ich hatte früher den Eindruck, dass Follow viel, viel grundlegender war und alles, was damit zusammenhängt für die Entwicklung der deutschen Rollenspielszene. Je mehr wir darüber gesprochen haben, desto mehr realisiere ich, dass das ähnlich ist wie das, was wir, wie gesagt, im amerikanischen Bereich hatten, wo es so Seitenäste gibt dann, die vielleicht früh rausgekommen sind oder sowas. Darin spiegelt sich tatsächlich eine Menge dessen, was eben dieser deutsche Blick auf Rollenspiel ist. Das hatten wir schon mal, der Unterschied zwischen der amerikanischen, der deutschen Sicht und sowas. Aber genauso wie solche Sachen dann wie Commandos oder Submachine Gun und so weiter und so fort, halt auch ein Seitenast des amerikanischen Ansatzes ist, spiegeln die aber auch sehr viel der Grundidee dessen, was ist denn der amerikanische Ansatz von Rollenspiel gewesen.
Ja.
Und das ist hier genauso. Aber deswegen ist es trotzdem am Endeffekt ein Seitenast im Verhältnis zum eigentlichen Mainstream-Bau.
Ja. Ja, es hat sich davon auch immer ein bisschen getrennt.
Ja, genau.
Auch willentlich, also sehr bewusst.
Genau, sehr bewusst.
Wobei ich interessant finde, weil Follow und auch das also ewige Spiel und sowas war in den Frühtagen, also die waren halt schon, als ich angefangen habe, gab es die schon jahrelang.
Ja.
So,
das haben sie dir auch immer gesagt.
Das haben sie dir immer gesagt. Ja. Es war immer klar, dass die schon vorher, und die hatten halt auch schon miteinander Geschichte und so. Wann habe ich, warte mal, 14, ich habe, genau, 82 habe ich angefangen. So, und mit 84 war ich dann zum ersten Mal auf so einem ewigen Spieltreffen irgendwie, Fest der Fantasie,
wie man das hieß. Fest der Fantasie.
Genau. Und die kannten sich da, also gefühlt alle schon ein Jahrzehnt lang oder so, ja, also wahrscheinlich 7 Jahre oder so, aber um den Dreh rum. Und das war halt, die kannten alles, die wussten alles, die waren überall schon, das war der Hammer, das war total krass. Und da sind die aber genau auf dem Ding sind die dann auch stehen geblieben. Also die haben das auch, also die haben sich innerlich weiterentwickelt bestimmt. Dann habe ich eine Weile dieses Briefspiel gespielt und so. Aber alles andere ist einfach an denen vorbeigerauscht. Ja. Also die sind wirklich in dieser Blase, die am Anfang, weil es nicht viele Leute gab, war die, also ich kenne ganz viele Leute, die irgendwie da lang vorbeigeschrammt sind. Und ein paar sind halt hängen geblieben, aber die meisten sind halt nur mal kurz da gewesen, dann wieder weg gewesen, weil das auch nicht so war, dass man wollte, dass da ganz viele Leute kommen.
Nee.
Also das gibt schon auch einen klaren Anspruch darüber. Und das wundert mich jetzt auch nicht mehr. Ich habe das bisher immer so ein bisschen so, naja, die wollen unter sich bleiben. Ja, aber kein Wunder, mein Gott, was da für Arbeit drin steckt, wenn du auf dem Niveau leisten musst, damit du mitmachen darfst.
Ja. Yeah.
Ja, klar können die dann nicht jeden dahergelaufenen Depp, der irgendwie sagt, ich finde Rollenspiel und Brettspiel auch recht interessant.
Ja. Die sagen auch relativ klar, wir wollen keine Wanderer.
Ja.
Also es gibt theoretisch Wanderer, Also jemand, der nicht zu einem Reich gehört, mhm. aber das ist die absolute Ausnahme. Ja. Das ist ganz selten. Und es geht eigentlich darum, dass du dir ein Reich suchst und da committest.
Ja. Mhm. Ja. Und dann eben dich auch und entsprechend engagierst. Genau.
In der Reihe
auch entsprechend. Ja.
Ja. Ich meine, sag mal, ab Mitte der 80er hat Follow auch sehr viel Wert drauf gelegt, nach draußen zu kommunizieren, dass sie kein Rollenspielverein sind.
Ja. Mhm.
Oh ja. Also da waren die ja sehr, sehr, sehr deutlich. Und dadurch sind sie natürlich aus der Rollenspieler-Community-Sicht irgendwann auch verschwunden
ja dabei.
Aber das ist ja nicht so nach dem Motto, oh, die haben sich da nicht drum bemüht. Früher war ich immer so nach dem Motto, hätten die sich mal und so weiter. Nee, die waren ja ganz froh drüber, dass das dann vorbei war. Ja. Dass die ganze Zeit die komischen Kids kamen und der Meinung waren, sie können jetzt hier Monster erschlagen oder sowas.
Ja.
Die hatten einen ganz, einen völlig anderen Ansatz. Und für die ist, wie gesagt, Rollenspiel ein anderer Ausdrucksaspekt dessen gewesen, was es eigentlich ging, nämlich die Welterschaffung.
Mhm. Mhm.
Ja. Ja. Und das ist halt was sehr, sehr,
und
sehr
Geschichten erschaffen.
Geschichten erschaffen.
Ja. Ja gut, dazu gehört die Welt. Also die Geschichten erschaffen die Welt und die Welt ist im Endeffekt dann das Endergebnis mit der Geschichte und so weiter. Und so.
Das war schön.
Spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Danke, lieber Jan.
Das war
wirklich mal wieder super tiefe Einblicke, die wir hier gewonnen haben. Sowohl in die Frühtage des deutschen Rollenspiels, als auch, wie gesagt, in diese ganz andere Art, wo man eben zu Rollenspiel überhaupt kommt, was auch die Beweggründe für Rollenspiel sind und wie man Rollenspiel auch nochmal interpretieren kann. Selbst wenn man es mit denselben Mitteln macht.
Mhm.
Ja. Das ist halt einfach auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Element gewesen. Ja, dann lieben Dank, dass ihr euch das angehört habt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch gerne, egal wie, wo, was, über welchen Kanal ihr es auch konsumiert habt. Aktiviert Glocken, Dinge, Krams, ich weiß nicht, da gibt es 1000 Sachen. Und wir sind dann natürlich dann auch wieder bald bei euch, wenn es darum geht, dass wir den vierten Teil unseres ersten Quartetts von Alte Männer zum Thema deutsche Rollenspiele fortführen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.